Lasst uns beten, vor dem wir denn noch ein Wort Gottes lesen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gestern, heute und bis in Ewigkeit derselbe bist. Wir danken dir, dass du dich als den lebendigen Herrn und Heiland in Afrika offenbart hast. Dass das aber nicht nur in Afrika so ist, sondern in allen Ländern der Welt. Denn du bist ein lebendiger Gott. Sei du nun in unserer Mitte und segne dein heilig Wort. Amen. Unser Text für den heutigen Abend finden wir aufgezeichnet in den Psalmen, den 24. Psalm. Psalm 24. Den 23. Psalm kennen Sie doch sehr gut. Vielleicht wissen Sie, worüber und worum es sich handelt im 24. Psalm. Vom 3. bis zum 5. Vers. Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu lose Lehre und schwört nicht fälschlich, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Soweit. Dieser Text beginnt mit einer Frage. Die Frage wird gestellt, wer wird auf des Herrn Weg gehen? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Selbstverständlich nicht jedermann. Die Antwort bekommen wir in unserem Text. Wenn es hier nun geredet wird von dem Berg des Herrn, können wir das auf zwei verschiedene Art und Weisen auslegen. Den Berg des Herrn und seine heilige Stätte können wir mit dem Himmel vergleichen. Wer wird in den Himmel kommen? Wer wird stehen vor sein heilig Angesicht? Die Antwort bekommen wir hier. Das Zweite, die zweite Bedeutung ist nicht nur, dass wir einst vor sein heilig Angesicht treten werden und auf den Berg des Herrn sein werden, sondern dass auch jetzt schon wir in der unmittelbaren Gegenwart Gottes leben können. Und dass wir jetzt schon uns auf heiligem Boden befinden können, so wie der Mose in der Wüste beim feurigen Busch. Als Gott zu ihm sprach, Mose, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, worauf du stehst, ist heiliger Grund. Ich denke daran, als mein leiblicher Vater seinen letzten Tag gelebt hat in dieser Welt, da hat er zu einem gesagt, du, ich besteig in diesen Tagen einen hohen Berg. Es fehlt aber nicht viel, dann bin ich oben auf den Berg. Nach ein paar Stunden ist er heimgegangen. Ich weiß von mehreren Leuten, die ihren Tod beschrieben haben und verglichen haben mit einem Berg, als sie im Todeskampf waren, auf dem Sterbelager, und die das auch bezeugt haben. Bald sind wir dort droben. Das ist der Berg, der himmelwärts zeigt. Nun, wenn ich fragen könnt heute Abend, wer von Ihnen möchte in den Himmel kommen? Sehr oft in Afrika, wenn tausende Menschen versammelt sind, dann sagen wir, wir möchten mal sehen, wer möchte nicht in den Himmel? Der soll seine Hand erheben. Dann erhebt keine seine Hand, nicht eine. Und wenn wir sagen, wer möchte in die Hölle fahren? Auch keine. aber ich weiß von meiner Bekehrung, als wir eines Tages vom Himmel sprachen, dann habe ich gesagt, was soll ich da? Ich habe kein Verlangen, dorthin zu gehen. Und dann haben einige gelacht und gesagt, der ist blöde. Das ist doch so gut, dass wir in den Himmel können, dann werden wir sein wie die Engel. Da habe ich gesagt, das sind kleine dumme Mädchen, die so reden. Ich habe doch kein Interesse daran, um einmal ein Engel zu sein. Es gibt tatsächlich solches und solche, die so reden. Ich war auch eine von denen. Aber hier haben wir nun die Frage, wer wird den Berg des Herrn besteigen? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Im Jenseits. Und wer wird hier in seine Gemeinschaft, in Gottes Gemeinschaft leben können? Wir sind dem Herrn überaus dankbar, dass in der Erweckung Tausende vom Wirken Gottes ergriffen werden in Afrika. Es hat mit den Schwarzen, mit den Zulus begonnen. Aber jetzt sind Weiße, Inde, Mischlinge, Mohammedane, all die verschiedenen Nationen dabei. In diesen Tagen lasen wir, dass Gott, das eine sagte, Gott ist farbenblind. Ich verstehe, was er wohl damit meint, aber Gott ist nicht farbenblind. Das wäre eine dumme Sache. Dann könnte man ja die Schönheit eines Gartens nicht sehen. Die verschiedenen Blumen, die machen es doch interessant. Die verschiedenen Farben sind schön. Wir sagen in Afrika, dass wir ein großes Vorrecht haben, mit all den verschiedenen Nationen zu leben. Da wird gesagt, wenn ein Klavier nur weiße Noten hätte, wie uninteressant wäre das. Oder nur schwarze. Aber wenn weiß und schwarz, dann ist es gut, klingt es gut. So wird der eine dem anderen zum Segen. Und wenn das Evangelium auch in anderen Sprachen zu uns geredet wird und verkündigt wird, uns verkündigt wird, dann geht einem manches auf, ein neues Licht und sieht Wahrheiten, die man oft nicht in der eigenen Sprache so sieht. Aber nun unter all den verschiedenen Nationen wird die Frage gestellt, wer wird auf den Berg des Herrn steigen? Wem wird es gelingen, um in seiner heiligen Stätte zu stehen? Die Antwort ist die, der unschuldige Hände hat. Nummer ein. Nummer zwei, der reines Herzens ist. Nummer drei, der kein falsches Zeugnis gibt. Lasst uns mal diese drei Punkte kurz betrachten. Der unschuldige Hände hat. Gott schaut auf unsere Hände. Wenn wir beten, hört der Herr nicht nur nach unserem Reden und nach unseren Gebeten, sondern er schaut auf unsere Hände. Darum heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 8, so will ich nun, dass die Männer beten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Das ist der Wille Gottes. Wir beten ja im Vater unser. Dein Wille geschehe. Und hier im 1. Timotheus 2, Vers 18 lesen wir, so will ich nun. Das ist der Wille Gottes. Das war nicht nur der Wille des Paulus, sondern er wurde getrieben vom Geiste Gottes. Dass die Männer beten, ist das nicht seltsam, liebe Brüder? Dass es Gottes Wille ist, dass die Männer beten. Wir leben in einer Zeit, die auf den Kopf steht. Da heißt, sagte man, Frau, bete du, Mann. Dass die Männer beten. Im Haus, in der Familie ist der Mann das Haupt. Da beginnt es bei dem Mann. Der Mann soll beten. Die geistlichen Hände, die er emporhebt, sollen unschuldige Hände sein, ohne Zorn und Zweifel. Bei einem Mann, der betet, darf es keinen Zorn im Leben geben und kein Zweifel an Gott noch an dem Worte Gottes. Das ist Gottes Befehl. Liebe Männer, auch wir müssen einst vor dem Richterstuhl erscheinen. Es ist seltsam, dass in dieser Welt das schwächere Geschlecht, die Frauen, die Männer überleben im Durchschnitt. Sie wissen wohl, wie viele Jahre auch hier in Deutschland durchschnittlich die Frau den Mann überlebt. Also sollte der Mann der Erste sein, der sich auf die Ewigkeit vorbereitet. Sollte der Mann der sein, der betet. Aber Gott sagt, ohne Zorn und ohne Zweifel. Ja, was geschieht dann, wenn man betet und hat keine unschuldigen Hände? Das tut doch keinen Schaden. Doch, das tut das ganz gewiss. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7, lesen wir: Ihr Männer, wohnet bei euren Frauen mit Vernunft, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Ein Mann soll nicht davon träumen, dass seine Gebete erhört werden, wenn es mit der Frau nicht stimmt. Wenn das Verhältnis mit der Frau nicht recht ist. Das lehrt uns das Wort Gottes klipp und klar. Wohnet bei ihnen mit Vernunft, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn unsere Hände schuldig sind, dann reicht unser Gebet nicht weit. Und wir sollen nicht mit einer Erhörung unseres Gebetes rechnen. Es ist der Wille Gottes, dass Männer beten, heilige Hände, unschuldige Hände emporheben, ohne Zorn und Zweifel. Und wenn da Zorn war, dann hat der Mann sich von dem Zorn zu bekehren. Und wenn Zweifel war, hat er das zu bekennen und das mit Gott in Ordnung zu bringen. Denn wer an Gottes Wort zweifelt, macht den lieben Gott zum Lügner. Und das ist keine kleine Sache. Das ist keine kleine Sache. Aber liebe Schwestern, wenn Gott so ernst redet mit den Männern, dann drückt er kein Auge zu, wenn die Frau betet. Das lernen sie von den Männern. Wenn es in ihrem Leben nicht stimmt, dann müssen sie ihr Leben auch ordnen, dann muss ihr Leben auch so sein, wie die Heilige Schrift es uns lehrt. Kann man verstehen, dass die Schrift sagt, reinigt, waschet eure Hände. Schauen Sie mal Ihre Hände an, wie sehen die aus? Sind die unschuldig? Sind die unschuldig? Ein junges Mädchen, das zum Glauben kam, ist im heidnischen Haus aufgewachsen. Plötzlich starb der Vater, starb die Mutter. Und da war sie, ohne Eltern. Und das hat sie getroffen und hart geschlagen. Und dann suchte sie nach Gott. Dann ging sie in eine Versammlung. Sie war in einem Gebiet, wo Erweckungsluft wehte. Sie ging dorthin, hörte das Wort Gottes, sie wurde vom Wort getroffen. Nach dem Gottesdienst verließ sie nicht die Kirche, ging zum Pfarrer und sagte, du, ich muss mein Leben mit Gott ins Reine bringen. Ich will Jesus einziehen lassen in mein Herz. Ich übergib ihm mein Leben. Von nun ab soll Jesus Herr sein in meinem Leben. Und sie beteten und sie ergab sich dem Herrn. Sie ging nach Haus. Können Sie sich denken, wie Heiden leben, die beten nicht, die essen wie die Kühe. Da setzt man sich an den Tisch und isst, ohne zu beten. Da ist man den Tieren gleich. Da geht man zu Bett, ohne mit dem himmlischen Vater gesprochen zu haben. Sie setzte sich an den Tisch, um ihr Abendbrot zu essen. Und seltsamerweise, denselben Tag ihrer Wiedergeburt, da sie zum Glauben kam, da sie ihr Leben dem Herrn Jesus auslieferte, fühlte sie sich gedrungen, um zu beten vom Abendbrot. Sie faltete ihre Hände und sagte: Herr Jesus, bitte segne diese Speise. Und sie sagt, da hörte sie den Herrn Jesus ihr sagen: Nein, das kann ich nicht. Sie war schockiert. Das war ein großer Schock für sie. Sie sagte: Herr, warum nicht? Da sagte: Wo kommt der Löffel her? Die Gabel, das Messer und der Teller, das hatte sie nämlich gestohlen. Sie arbeitete an einem Ort, wo es vieles gab. Und abends, wenn sie nach Hause ging, dann nahm sie sich etwas mit. So waren auch Möbel im Haus, die sie auf schuldige Art und Weise bekam. Geschirr und so weiter. Als sie nun betete: Herr, segne dieses Speise, sagte der Herr ihr: Nein, das kann ich nicht. Sie hat nicht weiter gegessen. Sie ist aufgestanden, in ihr Schlafraum hinein, kniete nieder und sagt: Herr Jesus, dann sei bitte mit mir diese Nacht. Und sie sagte: Herr Jesus, sagte wiederum: Nein, das bin ich nicht. Seltsam, wie der Herr zu diesen Menschen, die im Heidentum ihr Leben lang waren und den ersten Tag ihrer Bekehrung Gott zu ihnen redet. Oft kann ich das nicht begreifen, denn ich weiß viele Weise, die sagen: Wir sind bekehrt, wir haben unser Leben dem Herrn Jesus ausgeliefert, aber er redet nicht zu ihnen. Sie leben weiter in Sünde und man hört nichts. Aber bei den Schwarzen, wenn sie sich bekehren, kommen sie den nächsten Tag und sagen: Der Herr hat zu uns geredet. Da müssen wir uns fragen: Haben sie einen lebendigen Herrn oder einen toten Herrn? Der Herr sagt: Meine Schafe, die hören meine Stimme. Wer sind seine Schafe, die seine Stimme hören? Ein Mensch, der die Stimme nicht hört, hat der ein Recht, sich Christ zu nennen? Weil Jesus sagt: Meine Schafe, die hören meine Stimme. Das braucht nicht eine hörbare Stimme zu sein, aber im Herzen spürt man das. Irgendwie ist das ein Geheimnis. Der Herr redet zu den Seinen. Da ist irgendwie ein Kontakt mit ihm. Und das kann man spüren. Und wer ein Ohr hat zu hören, der hört das und vernimmt das. Und dann ging sie den nächsten Tag zu dem Pfarrer und sagte: Du, ich habe letzte Nacht nicht gegessen. Ich habe auch nicht geschlafen. Warum nicht? Der Herr sagt, er kann nicht mit mir sein. Warum nicht? Ja, die Decke habe ich gestohlen. Das Kopfkissen habe ich gestohlen. Das Geschirr habe ich gestohlen. Bist du bereit, mit mir zu gehen, dass ich zu dem Chef gehe des Geschäftes und das bereinige? Er zögerte. Er sagt: Bist du dazu bereit? Du kannst ja jahrelang ins Gefängnis sitzen. Die hatte einen großen Lastwagen voll Gestohlenes. Da sagt sie: Und wenn ich mein Leben lang im Gefängnis sein muss, liebe das im Gefängnis, aber frei und vergeben als frei und dann ins ewige Gefängnis geraten in der Hölle. Das will ich nicht. Und sie ging mit ihm und bekannte ihre Sache. Und der Mann, der staunte, er sagt, 6 Jahre lang bin ich ein Christ. Der kam von England und wohnt in Südafrika und sagt, 6 Jahre lang bin ich Christ geworden, ich war auch ein Heide. Aber dies ist das erste Mal, dass ich solches höre. Und er sagte, du, ich verzeih dir alles. Und kann nur sagen, mache so weiter, werde stark in dem Herrn. Das ist die Wahrheit, das ist der rechte Weg. Wer wird den Berg des Herrn besteigen? Freunde, nimmt es ernst. Ich bin zum ersten heute Abend hier, vielleicht zum letzten. Wir brauchen uns nicht wiederzusehen in dieser und in jener Welt. Aber den lieben Gott, vor dem müssen Sie einen Tag erscheinen und Rechenschaft ablegen. Dem können Sie nicht entfliehen. Vor dem der Richter müssen Sie stehen. Der Tag des Gerichts kommt. Und dann wird er unsere Hände anschauen. Sind die rein? Wenn wir dort in den Himmel eingehen wollen, dann heißt es, wie sehen die Hände aus? Unschuldige Hände, ohne Zorn, ohne Zweifel. Und die können befleckt werden und beschmutzt sein mit vielen Sachen. Der nächste Punkt, reines Herzens. Selig sind, die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Nun, lieben Freunde, gibt es viele Christen in dieser Welt, die achten sehr darauf, dass alles ordentlich zugeht. Aber das Äußere ist nicht genug. Wunderbar ist es, im Chor zu singen, in der Kirche zu singen, die Gebete zu beten und so weiter, im Gottesdienst zu sein. Aber der Gottesdienst ist nicht nur etwas Äußeres. Gott sieht nicht, wie wir sehen. Er schaut das Herz an. Wie sieht es hier im Herzen aus? Als Gagarin in dem russischen Sputnik um die Erde flog und wieder zurückkam, da sagte er, ich bin im Weltall gewesen, um die Erde und habe den lieben Gott nicht gesehen. Das war natürlich ein Witz. Er hat den Gott nicht gesehen im Himmel. Nur ein kleiner Bub in der Schule und der Lehrer kam gleich und sagte, Kinder, habt ihr gehört, was Gagarin gesagt hat? Er hat Gott nicht gesehen. Die Christen sagen, es gibt einen Gott. Das gibt keinen Gott. Er hat Gott nicht gesehen. Und der kleine Junge erhob seinen Finger und sagte, ja, das kann man erklären. Ja, wie? Selbstverständlich, der konnte den lieben Gott nicht sehen. Der hat kein reines Herz gehabt. Nur die reines Herzens sind, die können ihn schauen. Das hat dieser kleine Junge begriffen. In seine Kindlichkeit. Sagt, na, der konnte Gott nicht sehen. Nur die reines Herzens sind, die werden Gott sehen. Wie sieht es bei Ihnen im Herzen aus? Wenn Sie an Gottes heilige Stelle stehen wollen, vor dem lieben Gott in seinem Heiligtum, dann müssen Sie ein reines Herz haben. Und wir wissen ja, dass das der Ort ist, wo Gott wohnt. Wisset ihr nicht, dass eure Leibe ein Tempel Gottes sind und dass er in euch wohnt? Wir sind das gewohnt zu sagen, ja, die Kirche ist ein Gotteshaus, da wohnt er. Nein, das Neue Testament, das lehrt uns. Stephanus sagt, was für ein Haus wollt ihr den lieben Gott bauen? Der wohnt nicht in einem Haus mit Händen gebaut. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Haus seid? Und hier drinnen muss der Geist Gottes wohnen. Da soll der Herr Jesus thronen. Da soll Gott regieren. Und wie sieht es drinnen aus? Hier sind viele Hausfrauen. Das sehe ich immer, wenn ich in Häusern bin. Jeden Tag ist die Frau am Putzen. Reinigen, fegt das Haus. Natürlich, das ist ihr gut. Wenn das Haus schön in Ordnung ist und schön rein ist. Aber wenn wir unsere Häuser reinigen, wie viel mehr sollten wir nicht Gottes Haus reinigen? Gehen Sie nach Amerika zum White House. Besuchen Sie den Präsidenten Amerikas. Gehen Sie nach England und besuchen Sie die Königin. Auch hier in Deutschland gehen Sie zu den führenden Männern. Sehen Sie, schauen Sie mal, wie es aussieht in Ihren Häusern. Wenn das schon so aussieht in irdischen Häusern, wo führende Männer und regierende Männer leben, wie sollte nicht der Ort sein, wo Gott regiert? Im Jesaja-Buch, da haben wir ein Bild vom Tempel Gottes. Da schrie der Jesaja aus: Wehe mir, ich bin ein Mann unreine Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Warum? Er sagt, als er den Tempel Gottes sah, erfüllte die Herrlichkeit Gottes der Saum seines Kleides den ganzen Raum. Und dann die Engel, die Seraphim und Cherubim. Mit 6 Flügeln, 2 flogen sie, 2 bedeckten mit 2 Flügeln ihre Füße, mit 2 ihr Angesicht und riefen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und sie sollen ein Tempel Gottes sein, des heiligen Gottes. Selig ist der reines Herzens ist. Der wird Gott sehen. Bei dem wird Gott wohnen. Aber sieht es so aus? Wissen Sie, wie die Erweckung begonnen hat in Südafrika am Ende 66? In einem Kuhstall. Wir waren in einem kleinen Dorf, da war keine Kirche. Wir wollten Gottesdienst halten, hatten keinen Ort. Und da sagte ein Mann: Du kannst meinen Kuhstall haben. Heute freue ich mich darum. Das ist, wo Gott begonnen hat, im Kuhstall. Der Herr Jesus ist ja auch in solchem Stall geboren. Als ich da zu dem Stall ging, war es eine der ältesten Gebäude. Und darum hat der Eigentümer seine Kühe da hineingetan. Und der Kuhstall war volle Kuhmist. Ich sagte: Was mache ich bloß? Wir können uns ja nicht in solchem Mist, auf solch einem Misthaufen versammeln. 1 Meter hoch. Ich ging zum Gefängnis und bat einige Gefangenen. Mit denen ging ich hin zu dem Kuhstall und dann reinigten wir den Raum. Der Kuhmist aus der Tür, aus den Fenstern heraus, haben das gereinigt, gewaschen. Da waren Mäuse, Frösche, Schlangen in diesem Raum, gründlich gereinigt, gestrichen, sauber gemacht. Das ist, wo die Erweckung begann. Da ist sie geboren. Da hat Gott begonnen zu wirken. Und das war uns eine geistliche Lektion bis zum heutigen Tag. Darum sage ich Menschen, wenn es um Erweckung geht, und Menschen sagen: Was müssen wir tun? Sage ich: Das Erste, hinaus mit dem Mist. Wann haben Sie Ihr Herz zuletzt gereinigt? Die Bibel sagt im Korintherbrief: Feget aus den alten Sauerteig. Wann haben Sie zuletzt Ihr Herz gefegt? Können Sie sich an erinnern? Oder haben Sie es noch nie gemacht in Ihrem Leben? Noch nie. Oh ja, ich habe mich bekehrt, aber ja, mein Leben zu bereinigen, nein, das habe ich nicht gemacht. Den Schmutz, den Mist hinausgefegt, heraus, das habe ich nicht, denn es ist höchste Zeit. Wie lange ist es her? 1 Woche? 1 Monat? 3 Monate? Können Sie sich vorstellen, ein Haus, wo die Hausfrau 3 Monate lang das Haus nicht fegt, das sieht denn fast schon wie ein Schweinestall aus. Was, wenn es jahrelang gewesen ist? Es gibt viele Menschen, Sie sorgen dafür, dass ihr Haus sauber ist. Aber sie vergessen, ihr Herz zu reinigen. Und das Herz da drinnen ist ein Schweinestall. Wissen Sie, dass das heilige Wort Gottes im Epheser 5, Vers 5 sagt, das sollt ihr aber wissen, dass kein Hure, kein Unreine, kein Geizige Erbe hat in dem Reich Christi. Welch ein Reich! Das Reich Christi, da hat kein Unreine Anteil. Kein Unreine. Welch ein Wort ist das? Das sollte die ganze Welt in Bewegung bringen. Jeder Christ und Nicht-Christ sollte einen Schock bekommen. Was? Kein Unreine. Wenn ich unreine Gedanken habe, ein unreines Auge. Lieben Freunde, Gott ist nicht wie wir. Wir sagen manches. Und wenn wir darum gefragt werden oder danach gefragt werden, dann sagen wir, nein, das habe ich nicht so gemeint. Nein, nein, so habe ich es nicht gemeint. Aber Sie haben es doch gesagt. Ja, aber nicht gemeint. Nun, der Mensch sagt so, weil er ein Lügner ist. Aber Gott ist der Wahrhaftige. Gott sagt, wir werden Rechenschaft ablegen müssen für ein jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Und wenn er solches spricht, wird er daran schuldig sein, dass er unnütze Worte geredet hat? Auf keinen Fall. Dann wäre er uns gleich und wir würden mit ihm in der Hölle brennen. Aber er steht an seiner heiligen Stätte. Und wer wird dort den Berg besteigen und stehen in seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat reines Herzens drinnen, hier drinnen. Wir können lächeln, freundlich reden, aber hier inwendig kocht es. Hier inwendig sieht es bös aus. Die Buren haben ein Wort. Stille Water, dieper Grund, unter drei die Teufel rund. Stilles Warte, Wasser, tiefer Grund, unten dreht der Teufel rund. Äußerlich kann's gut sein, aber da drinnen sitzt der Satan. Ist vielleicht in Ihrem Leben so? In Ihrem Herzen? Selig, die reines Herzen sind. Die werden den Berg des Herrn besteigen. Die werden stehen können an seiner heiligen Stätte. Die werden den Segen vom Herrn empfangen. Reines Herzens. Der letzte Punkt. Die nicht fälschlich schwören. Der nicht Lust hat zu lose Lehre. Die nichts Falsches reden. Lieben Freunde, die Bibel lehrt uns, dass die Zunge das schlimmste, das teuflischste Glied ist in unserem Leibe. Sex spielt eine große Rolle in dieser Welt. Ist der Untergang der Völker. Aber Gottes Wort sagt, das schlimmste Glied unseres Leibes ist die Zunge. Da ist kein anderes Glied, das so viel sündigt wie die Zunge. Und Gott sagt, wir müssen reine Lippen sein. Und darum rief Jesaja der Prophet aus, der große Evangelist, der Menschen sagte, kommt, lasst uns mit Gott rechnen, wenn unsere Sünden auch blutrot sind und sie schneeweiß werden. Und als er Gott in seine Herrlichkeit sah und seine Heiligkeit, rief er aus und sagte, wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mensch unreine Lippen. Und ich wohne unter Menschen mit unreinen Lippen. Wie sieht unsere Zunge aus? Hat die noch nie eine Lüge geredet? Hat die noch nie etwas Falsches gesagt? Hat die noch nie Aster redet? Wenn, dann muss das bereinigt werden. Erwarten Sie, dass Sie als Unreine mit schuldigen Händen stehen werden an seiner heiligen Stätte? Da kommen wir nicht umherum. Gibt es keinen Ausweg. Wir können noch so klug sein oder so doof sein. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wir müssen die Wahrheit klar ins Auge sehen. Und je eher wir das tun, desto besser. Ob wir wollen oder nicht, ob wir uns gläubig nennen oder nicht, das ist eine Tatsache. Jede muss vor Gott erscheinen. Der deutsche Wissenschaftler, der in Amerika war, Werner von Braun, in diesen Tagen sagte einer mir, ja, Sie reden so mit solcher Gewissheit von einem Gott. Wie wissen Sie überhaupt? Macht es Ihnen keine Not, dass Sie nicht wissenschaftlich erklären können, dass es einen Gott gibt? Ich sah gerade im Fernsehen Werner von Braun, was er sagt und was er getan hat. Ich sage, wissen Sie, dass er ein bekehrter Mann war? Als kleiner Junge hier in Deutschland ging er zur lutherischen Kirche als Kind im Glauben und sagt, er war ein Gotteskind. Aber als er die Hochschule erreichte und Universität, ist der Glauben ihm verloren gegangen. Seine dumme Sache, dass wenn die Menschen studieren, sich einbilden, dass sie klüger sind als der lebendige Gott. Und als er in Amerika war, er wollte sich nicht den Russen ausliefern und mit seinen Freunden haben sie sich den Amerikanern ausgeliefert und war in Amerika. Und dort in Amerika ist er zum Glauben gekommen, hat sich bekehrt als Wissenschaftler. Und dann sagte er, es ist seltsam, dass die Menschen sagen, sie finden Schwierigkeit, haben Schwierigkeit mit dem, dass sie nicht erklären können, wissenschaftlich, dass es einen Gott gibt. Er sagt, welch eine Torheit ist das? Soll man eine Kerze anzünden, um die Sonne zu sehen? Das weiß doch jeder Mensch, dass es einen Gott gibt. Schauen Sie nur die Berge an. Schauen Sie nur die Kreatur an. Schauen Sie Ihren eigenen Leib an. Das weiß jeder. Nur der Narr, der sagt, es gibt keinen Gott. Die englische Bibel sagt, the fool says there is no God. Aber jeder Mensch, der etwas gesunden Verstand hier im Kopf hat, in seinem Gehirn, der weiß, dass es einen Gott gibt. Wir können an alles zweifeln, daran nicht. Und wenn Sie es jetzt nicht erfahren, auf dem Sterbebett. Und wenn nicht dann, in der Hölle werden Sie sehen und erfahren. Die Bibel sagt, keiner hat eine Entschuldigung. Sogar die Heiden, die nie das Evangelium gehört haben, denn sie sehen den Schöpfer in der Schöpfung. Wenn ich einen Stuhl sehe und sage, der ist nicht gemacht worden, dann bin ich doof, bin ich ein Narr. Und wenn ich die Schöpfung sehe und sage, es gibt keinen Schöpfer, bin ich ein Narr. Es gibt einen Gott, aber wer wird stehen? Das ist das Problem. Nicht, ob er da ist oder nicht. Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der nicht falsch schwört. Der nicht Lust hat zu lose Lehre. In 5. Mose 23, Vers 22 heißt es, wenn du dem Herrn, deinen Gott, ein Gelübde tust, so sollst du es nicht verziehen zu halten. Denn der Herr, dein Gott, wird es von dir fordern und es wird dir Sünde sein, wenn du das nicht hältst. Es gibt viele Leute, wenn sie in Schwierigkeit sind. Im Zweiten Weltkrieg haben manche gesagt, Herr, wenn du mich bewahrst und errettest, dann will ich dir dienen. Da waren nach dem Krieg waren die Kirchen gefüllt. Aber wie sieht's heute aus? Wo sind die Menschen? Da haben sie nach Gott gefragt in ihrer Not. Aber warum heute nicht? Wenn es uns gut geht, dann nicht mehr, so wie in der Not. Aber was haben wir in der Not dem Herrn versprochen? Meine Mütter, wenn das Kind sterbenskrank ist, o Herr Gott, wenn du mein Kind nur heilst und errettest, dann will ich dir dienen. Haben sie ihr Versprechen gehalten? Manche Männer auch, in Not, haben sie noch nie dem Herrn ein Gelübde gemacht. Manche, wenn sie vom Wort Gottes erfasst werden, dann sagen sie, ja, Herr, ich will dir dienen. Das brauchen sie nicht 10-mal zu wiederholen, einmal genügt. Haben Sie das gehalten? Die Bibel sagt, bezahle deine Gelübde. Und hier im 5. Mose heißt es, wenn du deinem Gott ein Versprechen machst, deinem Gott ein Gelübde tust und hältst es nicht, ist es dir eine Sünde. Weiß nicht, hier ist, es war letzten Sonntag ein Konfirmationsfest. Bei uns in Südafrika, bei der Konfirmation, sagen die Konfirmanden, singen das Lied und sagen, mein Schöpfer, steh mir bei, sei meines Lebens Licht. Dein Auge leite mich und führe mich. Und dann sagt er, hier leg ich Herz und Gliede dir zum Opfer niede und widme meine Kräfte für dich und dein Geschäft. Wehe, wer solch ein Gelübde gemacht hat und hält es nicht. Wer? Manche, die das Gelübde nicht gehalten haben, bei denen ist die Konfirmation nicht ein Segen, sondern ein Fluch. In den Kirchen reden wir von Sakramenten. Wir Evangelikalen von zwei Sakramenten, Taufe und Abendmahl. Bei den Katholiken hat man 7 Sakramente. Was bedeutet das Wort Sakrament? Sakrament ist ein heiliger Eid, den wir ablegen. Ein heiliger Eid. Wer von Ihnen ist nicht getauft? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wissen Sie, dass dort ein Eid abgelegt ist, dass Sie den dreieinigen Gott treu sein werden bis in den Tod? Und in den Namen des Vaters, der Name in der Bibel redet vom Wesen, von der Art, von der Natur des Menschen. Dass ich dem Wesen des Gottes Vaters, Gott des Sohnes, Gott des Heiligen Geistes treu sein werde. Liebe Christen, wie sieht's aus bei Ihnen? Liebe getaufte Christen, der Eid, der abgelegt wurde in Ihrem Leben und über Ihr Leben, und Sie wissen, dass Sie getauft sind, sind Sie den dreieinigen Gott treu oder nicht? Das Abendmahl, ein Sakrament, ein heiliger Eid. Wir vereinigen uns mit dem Blut Jesu Christi. Alle, die wir von diesem Brot essen, sind ein Leib. Sind wir das? Gibt es kein Zwang und Zwietracht unter uns? Keine Trennungen? Sind wir ein Herz, eine Seele? Louis Harms in 1850, circa 1850, ein lutherischer Pfarrer in Norddeutschland, sagt, wer getauft ist und lebt nicht dementsprechend, der kommt in eine doppelte Verdammnis. Seine Hölle wird das Zweifache sein eines Menschen, der nicht getauft ist. Und die Heilige Schrift sagt, darum sind so viele Kranke unter euch und Schwache und einige sind schon gestorben, weil sie unwürdig teilhatten am Tische des Herrn. Der Korintherbrief sagt, ihr sollt nicht sitzen am Tisch des Herrn und am Tisch des Satans. Das gibt es nicht, entweder oder. Gott ist nicht zufrieden mit Halbheit. Sie sollen kein halber Christ sein, ein Ganze oder gar nicht. Lieben Freunde, wer will den Berg des Herrn besteigen, stehen an seiner heiligen Stätte, der nicht Lust hat zu loser Lehre. Nein, keine lose Lehre. Ich habe dem Herrn geschworen, ich habe ihm das Gelübde gemacht, ich werde ihm treu sein und dabei bleibt es für Zeit und Ewigkeit. Wir wissen, dass Menschen in dieser Welt, wenn sie Soldaten werden, sehr oft ein Eid ablegen, dass sie ihrem Vaterland treu sein werden. Und in Südafrika war es so, beim Zweiten Weltkrieg, dass einige führende Männer in der Armee, Generäle, gesagt haben, nein, wir kämpfen nicht gegen Deutschland. Da waren Buren, die haben gesagt, nein, wir können nicht. Das sind unsere Menschen, wir können nicht gegen das deutsche Volk kämpfen. Dann hat General Smuts, der erste Minister Südafrikas, das Urteil gesprochen, dass die Männer gegen die Wand gestellt würden und geschossen würden, sind hingerichtet worden. Er hat gesagt, mein Eid, ihr habt euren Eid gebrochen, ihr werdet euer Vaterland treu sein und ihr seid ihm nicht treu gewesen. Und ihr Blut hat geflossen. Sie mussten ihr Leben dafür hergeben. Es wurde gesagt, ihr seid Verräter. Nun, lieben Freunde, haben wir nicht unserem Deutschtum oder Amerikanertum oder Südafrikanertum die Treue geschworen, sondern wir sind getauft in seinem Namen, ein Sakrament, Eid abgelegt. Vielleicht haben sie es selber nicht getan, die Eltern, die Paten haben es für sie getan. Ich weiß nicht, ob ihre Paten und ihre Eltern zu ihnen gekommen sind und haben gesagt, junge Mensch, weißt du, was wir da geschworen haben? Bist du dem Herrn treu oder untreu? Nur der wird den Berg des Herrn besteigen, der unschuldige Hände hat, reines Herzens ist und nicht Lust zu lose Lehre und nicht falsch geschworen. Wird es Ihnen gelingen oder nicht? Entscheiden Sie. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, erleuchte unsere Herzen und Sinne im Lichte des Wortes Gottes, das nicht vergehen wird. Du sagst, Himmel und Erde werden nicht vergehen oder werden vergehen, aber kein Tüttel von deinem Wort. Schenke doch, dass wir dein heilig Wort verstehen und dass wir es verstanden haben heute Abend. Unschuldige Hände, reines Herzens, reine Lippen, sodass wir den Berg des Herrn besteigen können und stehen an seiner heiligen Stätte. Amen.